Hallo und herzlich willkommen zu Texttiefe gehen, dem Podcast über den 1. FC Union Berlin, Folge 597, zu der wir uns heute treffen. Und das tun wir am 23.12. Das heißt, es wird jetzt unsere ganz eigene Mischung aus Gesprächstherapie und Weihnachtssingen. Und zu der begrüße ich Fami Fiebrich in Brandenburg. Hallo Steffi und hallo Sebastian.
Hi Daniel, gelobe nicht zu singen.
Ich war jetzt auch entsetzt. Hallo Daniel, wir sind in Brandenburg in der kleinen Schorfheide, ganz im Norden und wir singen nicht. Aber wir sind kurz vor dem Weihnachtssingen.
Genau. Ja, genau. Wie man daran merkt, dass wir podcasten, sind wir nicht dabei, weil wir sind ja diverse Sorten von Exil und nicht direkt da, Unioner.
Nicht direkt da, Unioner, finde ich übrigens einen sehr, sehr schönen Begriff und das stimmt genau, Daniel. Ja.
Aber wir haben uns freiwillig entschieden, da nicht hinzugehen und meine Eltern gehen für uns hin. Also Familie Fiebrich ist auch beim Weihnachtssingen, nur nicht Steffi und Sebastian.
Immerhin. Das hat ja, wie gesagt, immerhin den Vorteil, dass ihr hier im Podcast sein könnt und mit mir über, diese Woche haben wir ja nur ein Spiel der Profiabteilung von Union zu besprechen, was dann dafür umso schöner war, nämlich ein aus Unionssicht 1:4 beim SV Werder Bremen am Samstagnachmittag. Ne?
Ja. Ich versuche noch rauszufinden, was daran schöner war.
Tja, das ist mit der Ironie. Ne?
Ja.
Das ist irgendwas passiert. Und von daher muss man da ein bisschen drüber sprechen. Wir werden sehen, wie viel uns dazu einfällt. Ja, und was wir sonst noch so zu besprechen haben hier.
Soll ich vielleicht kurz eine gute Nachricht einflechten, bevor es irgendwie nur traurig wird?
Wollen wir das Sandwich so rumschmieren?
Ja, ja, macht gerne. Gar kein Sandwich, sondern eine gute Nachricht vorneweg, dann ganz viel schlechte, keine gute hinterher.
Okay.
Lisa Heisele hat verlängert bis 2026, Kapitänin des 1. FC Union Berlin, der Profimannschaft der Frauen, die uns sehr viel Freude in dieser ersten Halbserie gemacht hat.
Hat mich sehr gefreut. Ich habe wirklich ein bisschen, also die ist einfach schon ja quasi immer dabei. Ich kann mir die Mannschaft der Frauen ohne Lisa Heisele eigentlich gar nicht vorstellen und ich bin super froh, dass ich das jetzt auch nicht muss.
Ja.
Genau. Für alle, die es nicht wissen, seit 2012 ist Lisa Heisele Unionerin, beziehungsweise im Kader der Frauenmannschaft, ist damit eine der zwei dienstältesten Spielerinnen, nachdem sie da mit 17 Jahren schon ihr Debüt in der Erwachsenenmannschaft gegeben hat. Und ja, jetzt 26, spielt immer noch bei Union, ist da Kapitänin und wie gesagt, jetzt laut dieser Vertragsverlängerung auch noch ein bisschen länger da. Was grundsätzlich sehr erfreulich ist, genau.
Und ich habe mich gerade gedacht, Christopher Trimmel wäre bei den Profis am längsten da. Aber nö, Christopher. Man kann auch unter 30 sein und schon noch länger da sein.
Ja.
Aber ja, vielleicht macht er auch bis Mitte 40.
Es wäre mir völlig nur recht.
Weil er sieht ja jedes Jahr besser aus.
Das ist auch richtig.
Die Torquote von dieser Heise ist auf jeden Fall auch nochmal besser als die von Christopher Trimmel. 111
immer aufs Schlimme.
Sehr gute Überleitung, Daniel. Sehr gute Überleitung zu den Sachen, die nicht so gut waren.
111 Tore in 135 Ligaspielen, wollte ich nur mal anmerken dafür. Ja, das ist aber tatsächlich die eine erfreuliche Nachricht, die ich hier auch auf meinem imaginären Themenzettel quasi stehen hatte. Ja, und damit zu den weniger erfreulichen Dingen.
Vielleicht, damit zum schwierigen Teil des Abends. Ja.
Dieses 4:1, ich weiß nicht, die Gemütslage war ja vielleicht bei einigen sowieso schon nicht so unglaublich hervorragend bezogen auf Union, aber so aufs rein Sportliche bezogen war ich jetzt noch nicht in kompletter Krisenstimmung vor diesem Spiel. Frage mich aber, ob sich das jetzt mit diesem einen Spiel vielleicht doch grundlegend geändert hat.
Darf ich kurz fragen, ja. Daniel, bevor wir da... Also was hat dich dazu bewogen, noch nicht in Krisenstimmung zu sein?
Wie hast du das gemacht?
Naja, so ein paar von den letzten Spielen, die ja mehrheitlich slash alle nicht gewonnen wurden, fand ich noch relativ erklärlich. Dieses Stuttgart-Spiel war unglaublich frustrierend und auch gar nicht so gut, abgesehen, also auch in der Zeit, wo man noch geführt hat, das war schon stimmungsmäßig schlimm, habe ich aber so ein bisschen als auch freakigen Verlauf dann eingeordnet und insofern ein bisschen ignoriert. dieses Bochum-Spiel letzte Woche fand ich vor allem ärgerlich, aber nicht so schlecht, wie das offenbar viele andere fanden.
Sportlich.
Ja, genau, sportlich. Ja. Aber wie gesagt, nur das meinte ich ja gerade. Weil ich da nennen würde, ja, war halt irgendwie dumm, dass man nicht noch ein Tor geschossen hat, beziehungsweise nicht noch ein Tor gefallen ist. Fand ich aber von der Leistung und von dem auch von dem Chancenaufkommen her gar nicht so schlecht. Von Spielen gegen Leverkusen und Bayern und so habe ich jetzt grundsätzlich auch nichts anderes erwartet, als dass man da nicht gewinnt. Und zum Beispiel das Spiel gegen Frankfurt, was ja noch dieses erste in dieser Niederlagenserie ist, oder nicht Gewinnenserie vielmehr, war zum Beispiel eins, was ich sehr gut fand. Und irgendwie den Eindruck davon, das noch sehr gut gefunden zu haben, der hat sich noch so durchgeschleppt, beziehungsweise von dem habe ich mich nicht komplett abbringen lassen. In dem Freiburg-Spiel zum Beispiel war es schon ein bisschen schwieriger, aktiv gute Momente zu finden, aber immerhin hat man ja nicht verloren. Und so habe ich das irgendwie noch nicht so richtig an mich rangelassen, zumindest diese Nicht-Siege-Serie. Und wie gesagt, dieses Bremen-Spiel war jetzt das erste, was ich da in dieser Reihe sportlich so wirklich niederschmetternd fand.
Okay. Und was genau fandst du da niederschmetternd? Die 4 Gegentore oder dass es hätten auch mehr sein können oder wie sie gefallen sind?
So ein bisschen all of the above, aber vor allem tatsächlich das Wie. Also das und vor allem das Wie einfach. Also das hat Bremen zwar vielleicht auch in ein paar Situationen dann ganz gut gemacht und ganz gut ausgenutzt, was Union angeboten hat, aber wie viel und wie simpel Union da Dinge angeboten hat, das fand ich doch ein bisschen schockierend. Ja.
Ja, geh mal ins Detail. Also was hat Union angeboten, wo du sagst, hätte man jetzt nicht machen müssen?
Das Eklatante war ja, wie oft irgendwelche Bremer da frei dazu kamen, Flanken oder Bälle in den Strafraum zu spielen, wie Bremen auch relativ relaxed den Ball auf diese Flankenposition verteilen konnte. Das Union zwar irgendwie so schien, als ob sie versuchen zu pressen, aber dabei halt in keiner Zone des Spielfelds und in keiner Phase des Spielaufbaus von Bremen und in keiner Phase der Partie auch irgendwelchen Zugriff gewonnen hat. Das finde ich dafür, dass eine Mannschaft, dass diese Union-Mannschaft so ziemlich exklusiv defensiv orientiert ist, fand ich das schon ein bisschen erschreckend. Und auch irgendwie ein bisschen planlos. Nicht nur im Ergebnis verteidigungslos, sondern auch so im so ein bisschen wehrlos in der Herangehensweise. Das hat mich in dem Fall alles dann ein bisschen erschrocken.
Ja, ich habe bei mir stehen zu diesem Spiel, weil ich wollte jetzt nicht so auf die einzelnen Details, weil es ja sonst, ich glaube, das haben ja die meisten gesehen. Ich war so ein bisschen erschüttert von dem, was ich gesehen habe. Hm. Aber im Gegensatz zu dir war ich vorher schon im Krisenmodus, also sportlichen Krisenmodus. Ohne dass ich jetzt sage, totale Panik, jetzt muss alles anders werden und so weiter und so fort. Aber es ist halt, man muss sich ja erstmal bewusst sein, dass Sachen nicht funktionieren. Also nicht mehr so funktionieren, wie sie ursprünglich funktioniert haben. Und das hast du jetzt auch angesprochen, dass offensiv vielleicht nicht so viel zusammenpasst bei Union in dieser Saison, okay. Aber dass das dann halt defensiv ich will nicht sagen Auflösungserscheinung, weil das war es nur manchmal, aber zu Instabilität führt, die Bremen ja komplett ausgenutzt hat. Das ist halt irgendwie so eine Qualität, wo ich sage, da müssen wir halt tatsächlich von sportlicher Krise sprechen. Also wenn man rein von der Darbietung ausgeht und nicht nur auf die Ergebnisse schaut. Von den Ergebnissen hätte man das ja vorher auch schon machen müssen. Und das war schon, ich fand es erschütternd. Du sagst, man ist da nicht reingekommen. Andere haben mal gesagt, irgendwie, man hat keine Intensität reinbekommen, was wahrscheinlich dasselbe meint. Mhm. Aber also dieses Zugriff haben, ich habe das Gefühl gehabt, Union ist immer hinterhergerannt, hat aber wahnsinnig viele Lücken gelassen für Bremen. Und Bremen hat das halt auch konsequent ausgenutzt. Das machen ja nicht alle Mannschaften, aber Bremen hat es gemacht.
Ja, ich fand es auch ein bisschen unentschlossen in der Herangehensweise quasi. Also, ne, man hat so ein bisschen versucht, vorne zu stören, Druck zu machen. Das aber nicht so konsequent, dass das wirklich einen Einfluss gehabt hätte, sondern gerade so so weit, dass man dahinter hinter diesem dieser ersten Pressinglinie diverse Räume aufgemacht hat. Und das war halt dann auch nicht das erste Spiel, in dem das zu sehen war, dass das Gegner dann relativ easy geschafft haben, ins Mittelfeld zu spielen. Also so ähnliche Mechanismen, wie man jetzt bei Bremen bei den vier Toren gesehen hat, hat man auch schon bei vier oder fünf Chancen von Freiburg gesehen, die halt dann kein Tor gemacht haben.
Oder bei Bochum hat man es ja auch gesehen.
Ja, genau. Ja. Das Bochum-Spiel würde man halt normalerweise tendenziell trotzdem immer noch gewinnen. Deswegen
das ist richtig, weil Bochum nicht gut ist, aber dass ja. So eine Mannschaft mit 10 Spielern, die so defensiv drinsteht, trotzdem zu solchen Möglichkeiten kommt, fand ich immer noch irritierend.
Ja, genau. Und ja, in dem Bremen-Spiel war das halt jetzt nochmal besonders eklatant. Du hast gesagt, dass dann auch noch mehr Tore hätten fallen können für Bremen. Das stimmt einerseits, ne, weil es irgendwie noch viele wackelige Szenen gab, wo halt dann vielleicht keine unmittelbaren Chancen draus wurden. Andererseits war es dann auch noch so ein nerviges Spiel, wo Bremen viele von den Chancen, die sie hatten, dann halt auch zu Toren genutzt haben und das dann vielleicht auch noch relativ viele Gegentore dafür waren. Aber halt auch nicht unverdient viele, sondern man das schon das schon erklärbar und herleitbar war, dass es halt genau so ausgegangen ist, wie es denn ausgegangen ist.
Soll ich noch eine Sache sagen, die mich absolut genervt hat? Ohne dass ich jetzt sage, ich gebe jetzt hier irgendwie eine Schuld, aber die Tatsache hat mich genervt. In der zweiten Halbzeit sah es dann immer so aus, als ob Union mehr vom Spiel hätte. Also sie haben irgendwas mit dem Ball gemacht, aber es war halt sagenhaft ungefährlich. Und ich hatte das Gefühl, dass Bremen Union hat einfach kommen lassen, weil die vorne sowieso nichts und dann halt noch ein bisschen auf Konter gelauert haben. Und das hat mich so genervt, dass das möglich ist. Wie gesagt, kann da jetzt nicht sagen, hey, das geht so nicht, sondern so ist das halt auch, wenn man gut im Spiel ist und andererseits nicht gut im Spiel. Dann passieren solche Sachen, aber es hat mich wahnsinnig genervt, weil das halt nicht die Art ist, wie ich Union sehen möchte. Oder wie mit Union gespielt wird. Schon gar nicht von Bremen, also das meinetwegen Bayern oder Leverkusen, okay, aber Bremen.
Es gab noch so ein paar halbwegs gefährliche Abschlüsse, aber halbwegs irgendwie auch das höchste der Gefühle. So. Ich erinnere mich an einen 18-Meter-Schuss von Skarke, der relativ knapp war, irgendwie Hollerbach hatte noch einen Abschluss, aber so insgesamt, das Spiel fühlte sich eh schon ein bisschen entschieden an und wenn überhaupt, dann war wahrscheinlich ja, dass Bremen nochmal richtig gefährlich wird, das war auch mein Gefühl.
Ja, es gab eine Phase, möchte ich jetzt auch noch sagen, nach dem 2-0, da war Union am Drücker, da fiel dann auch das 2-1 und man war da gut im Spiel und das Bremen da mit Absicht, wie in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht, die Kontrolle abgegeben hat, sondern da hat Union das schon gut gemacht. Und das Problem war einfach, wie das 3-1 dann gefallen ist. Und ja. Das hat irgendwie echt den Stecker gezogen.
Genau, also diese Phase nach dem 2-1, würde ich sagen, war tatsächlich relativ klar die beste. Da waren ja auch noch ein paar okaye Chancen dabei. Aber ja, es war dann eben auch sehr bezeichnend für das Spiel und für die Phase, wie dann, wie gesagt, dieses 3-1 fällt. Einerseits auch ein gutes Beispiel dafür, dass man die defensiven oder die offensiven Schwächen und die möglicherweise dann auch vorhandene defensive Anfälligkeit nicht so ganz voneinander trennen kann, weil das halt auch so ein Fall davon war, dass man sich hinten im eigenen Aufbau nicht befreien konnte, deswegen dann so einen gefährlichen und dämlichen Ballverlust hat und dann gleichzeitig eben wieder so ein Fall von keinen defensiven Zugriff kommt und eine sehr freistehende Hereingabe dann zulässt. Da ist in der Mitte dann auch noch ein Spieler zwischen drei von Union durchlaufen kann und dann beikommt, setzt ihm dann noch die Krone auf.
Hast du nachvollziehen können, dass Union sich über diesen Zweikampf, der zum Ballverlust da geführt hat, irgendwie aufgeregt hat?
Ja, schon. Jetzt nicht so, dass ich sage, das muss unbedingt zurückgenommen werden. Vor allem auch, weil ich eh schon nicht so viel Lust auf zurückgenommenes Horror habe. Aber so grundsätzlich, dass man sagt, war das nicht vielleicht auch ein bisschen faul, das habe ich schon verstanden. Weil der Bremer, ich weiß gerade nicht, wer es ist, schon von hinten ohne an Ball zu kommen,
Sko hat ihn
und angreift und ihm so ein bisschen die Parade fährt.
Ja. Aber es ist halt keine VR-Sache, ne?
Ja, ich würde sagen, so richtig beschweren hätte sich Bremen jetzt auch nicht, wenn er gesagt hätte, nee, faulende Entstehung zählt nicht. Aber ja.
Aber ist es, ich muss jetzt trotzdem mal kurz fragen, weil meine Wahrnehmung ist die, dass der Videoassistent, und ich finde es ehrlich gesagt korrekt, auch wenn es mich jetzt in dem Moment ist vielleicht zum Nachteil von Union, aber im Sinne des Spiels ist es schon okay, wenn der nicht so weit vor Torentstehung noch eingreift.
Das ist, glaube ich, nicht das Thema, weil es ist ja klar Teil der Angriffssequenz, die zum Tor führt. Also es ist schon in dem Fall, also zumindest mein Verständnis, wenn ich nicht was vercheckt habe, ist es schon Teil dessen, was man beurteilen könnte. Und ja, wenn man sich das anguckt, fände ich es auch vertretbar, das als Foul zu definieren, aber offenbar halt nicht so klar, dass es dann so entschieden worden wäre. Andererseits, wie gesagt, ich habe gerade noch mal die Zeitlupe mir angeschaut davon, wie der Bremer halt in Skorf reinrennt. Also Argumente dazu, dass man dass das ein Foul ist und auch klarerweise und unstrittig und nicht argumentierbar im Foul, das kann man auch finden, ja. Argumente dafür, dass es nicht argumentierbar ist, naja. aber das ist auch nicht der Punkt, an dem ich mich bei dem Spiel aufhängen will, glaube ich.
Nee, es war ja noch zu verteidigen, ne? Also das war für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, boah, es ist schon jetzt auch, ja, es leitet die Situation ein, aber das ist jetzt nicht die Situation vorm Torschuss. Und man hätte das schon noch verteidigen können. Und ehrlich gesagt, mein Gefühl ist auch, ich will VAR-Einsätze auch so weit vorne nicht haben.
Ja, ich will halt generell, habe ich wenig Lust auf VAR-Einsätze. Wenn, dann wäre das schon ein Kandidat, aus meiner Sicht. Aber ja, ich habe verstanden, dass man sich darüber beschwert und mich auch kurz intern beschwert und gesagt, hä, das war doch faul. Aber habe mich daran nicht länger aufgehangen, sondern da gab es andere Dinge in dem Spiel, die mich mehr gestört haben.
Wie ist denn euer Gefühl, Steffi, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wie die Mannschaft so mit der Situation an sich umgeht? Weil in der Szene hat sich dann Rani Khedira so beschwert, dass er dann auch noch gelb gesperrt ist im nächsten Spiel. Und ich habe so immer mal das Gefühl, dass so Frust sich so Bahn bricht im Moment.
Ja, punktuell ist sicherlich der Fall. Ich habe eher so das Gefühl, dass ich jetzt auch nur die letzte Sache eingebüßt habe, die irgendwie eigentlich ganz okay funktioniert hat, nämlich eine stabile Defensive. Und das ist eigentlich, glaube ich, das wird mich gerade so sehr nervt, weil ich mich, das war so das, wo ich dachte, das rettet uns am Ende immer wenigstens einen Punkt. Und irgendwie bröselt das so sachte weg. Und das ist einfach für eine Gesamtmannschaft, glaube ich, eher so ein schlechtes Zeichen. Ich kann das super schwer einschätzen, weil ich das einfach wirklich, ich habe überhaupt ja keine Anhaltspunkte, irgendwie zu sagen, fällt auseinander, irgendwas doof, bla blub, keiner glaubt mir. Das weiß ich nicht. Das ist einfach was, wo ich sage, das ist ein Urteil, das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber ich sehe, dass die Defensive zumindest in den letzten beiden Spielen nicht so gut war, wie sie eigentlich ist oder wie sie eigentlich auch im Normalzustand einfach, weißt du, diese Verlässlichkeit, die fehlt mir. Wenn ich die zurückhaben könnte, glaube ich, würde ich ja nicht über so ein Krisending. Ich habe versucht, während ihr so gesprochen habt, zu überlegen, was für mich eigentlich so der dicke, fette Haken ist. Es sind ja keine Tore, immer blöd, bla, aber wir haben eigentlich immer bei den Basics angefangen und wir konnten uns auf vernünftig verteidigen eigentlich ziemlich lange, ziemlich doll verlassen. Und auch mit Bo Svensson war der Teil, der funktioniert hat irgendwie. Und den sehe ich jetzt gerade so wegschwimmen. Und ich glaube, das ist, was mich so sehr nervt. Und das ist, glaube ich, auch so das, warum ich mich so halbwegs verzweifelt fühle.
Das bringt uns ja eher so in die übergeordnete
Fragestellung. Ja, weiß ich. Und ich kann aber wirklich, nicht spezifisch was dazu sagen, was so die Mannschaft als Ganzes betrifft. Das weiß ich einfach nicht. Das wäre so was von ausgedacht, das mache ich nicht.
Nö, das, wie gesagt, wir können ja auch nur das beurteilen, was wir sehen.
Ja.
Und dann können wir Vermutungen anstellen, mehr ist da auch nicht drin.
Ich sehe eigentlich nicht, dass mehr gemeckert wird als sonst. Ich glaube, es sind einfach immer die gleichen Leute, die Karten wegen Meckern kriegen. Also das macht, glaube ich, das ist, glaube ich, kein Unterschied zu sonst. Es ist nur so, dass es jetzt unangenehmer trifft. So. Also jetzt ist die Wahrnehmung eine andere, aber ich glaube, ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass es mehr geworden ist.
Okay. Ja, ich hab so ein bisschen, aber es ist halt auch nicht mehr als ein Gefühl, so den Eindruck, dass man halt auch ein bisschen die Fassung verliert. Du hast ja gesagt, die letzten zwei Spiele, also wir hatten das ja vorhin schon mit Stuttgart, das sind dann 8 Gegentore in 3 Spielen.
Ja.
Ist schon
ja, aber
auch nicht wenig.
Ordentlich hingelangt hat, das muss man einfach mal sagen.
Und die Frage ist ja, wenn wir in diese übergeordnete Thematik gehen, also was ist denn jetzt gerade so das Thema? Und dann hätte ich als ersten Punkt, der ab und zu genannt wird, ja, der Spielplan, der ist gerade ungünstig. Was haltet ihr denn von?
Ungünstiger Spielplan? Also ich sag mal so, leichter als Bochum kann dir doch keiner servieren und Bremen ist jetzt auch nicht die Übermannschaft, oder was meinst du?
Nee.
Also ich kann tatsächlich mit dieser Aussage nicht anfangen.
Stuttgart, Bayern, Bremen, Leverkusen.
Also Stuttgart,
Bayern,
meinetwegen, nee, aber Bayern,
Frankfurt,
Bayern, Frankfurt, das sind schon Mannschaften, wo ich, also da habe ich es, glaube ich, auch insgesamt entspannter gesehen, aber ich sehe das überhaupt, nee, was Bochum und was Bremen angeht. Gar nicht. Also Bremen spielt gerade sehr, sehr ordentlich, das muss man auch sagen, aber also bitte erzähl mir jetzt nicht, dass Bochum die Übermannschaft ist. Also das ist halt wirklich Quatsch. Also ich glaube, da waren einfach wirklich sehr machbare Sachen dabei. Und auf welche, wo du sagst, so, da versuche ich mal nicht allzu viel zu kassieren. Das war, also, nee, ich glaube, Spielplan ist für mich überhaupt ja keine valide Erklärung. Kann ich nicht nachvollziehen.
Ich schon so ein bisschen, ne, wenn man halt, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Ne, wie gesagt, dieses Bremen-Spiel an sich gibt schon größere Fragezeichen oder Krisenzeichen, Rauchzeichen auf. Wenn man auf diese Serie von nicht gewonnenen Spielen guckt, da kann man, finde ich, schon sagen, so die Hälfte von den Spielen würde man vielleicht auch grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass man die gewinnt. Und dann muss man sich so Leistung für Leistung angucken. Und dann sind da enttäuschend dabei, also wenn man auf diese, wie viel sind es, 9 Spiele ohne Sieg jetzt guckt, gibt es so die Kategorie gut gespielt, aber nicht gewonnen. Das ist Frankfurt. Gibt die Kategorie erwartbar verloren. Das sind Bayern und Leverkusen auf jeden Fall. Vielleicht auch Wolfsburg. Das war insgesamt ein ziemlich flaues Spiel, was dann man auch noch verliert. Also, ja, weiß nicht, da, das ist ein Spiel, wo mir besonders wenig zu einfällt. Und dann gibt es halt die Spiele aus der Kategorie, die Steffi jetzt angesprochen hat, wie Bielefeld und Bochum. Und Stuttgart, wenn man schon 2-0 führt.
Ja.
Von daher ist so ein bisschen von allem was dabei. Also ich finde schon, dass da so ein paar Spiele dabei sind, die halt dazu beitragen, dass es dann so eine komplette Negativ-Ergebnis-Serie wird. Aber wenn man auch den das Performance-Level pro Spiel so anlegt, dann sieht man da auf jeden Fall unabhängig vom Gegner oder von den Gegnern auch einen klaren Abwärtstrend. Ne? Also das Kiel-Spiel war ja dann das letzte, was man gewonnen hat. Das war jetzt auch kein überragendes Spiel, aber noch okay. Das Spiel gegen Dortmund war schon ziemlich gut. Das gegen Frankfurt, wie gesagt, auch noch. Aber ansonsten hatte das auch nicht, ich finde, es hat ein bisschen was, aber nicht nur und vielleicht auch nicht mehrheitlich mit den Gegnern zu tun, dass es diesen Trend jetzt gibt.
Ja, die Form ist auf jeden Fall, also auch bei einzelnen Spielern, ein bisschen absteigend. Ist jetzt auch wahrscheinlich jetzt kein Wunder dann. Dann wäre die nächste Frage, die dann immer gestellt wird, fehlendes Offensivkonzept. Und meine Frage wäre, fehlt es denn wirklich oder wird es nur nicht umgesetzt?
Das ist, gibt sehr wenig Leute, die dazu was Sinnvolles sagen können. Also im Universum, so ja, würde ich behaupten. Also ich kann dir nicht sagen, ob Benedikt Tollerbach einfach nur macht, wie er denkt, oder ob er macht, wie er soll. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass er oftmals nicht das macht, was mir persönlich in dem Moment sinnvoll erscheint. Aber
ich wollte jetzt gar nicht auf einzelne Spieler. Ich wollte jetzt tatsächlich.
Das war nur ein Beispiel. Das ist einfach nur ein Beispiel, wo ich einfach mal sagen muss, ich kann dir sagen, ob Sachen nicht funktionieren oder ob dir die geeignete Person fehlt, um bestimmte Sachen umzusetzen. Oder ob die Arbeitsanweisungen unklar sind. Du siehst einfach nur, dass es nicht funktioniert.
Also ich finde, man kann schon sagen, dass so es nicht offensichtlich ist, was die Struktur ist, die unabhängig von einzelnen Spielern da zu Offensivpotenzial führen soll. Also ist irgendwie noch halbwegs erkennbar, dass man versucht, das und wie man versucht zu verteidigen und dann hofft, dass aus Umschaltmomenten oder Standardsituationen genug Offensivmomente rumfallen, um hin und wieder auch Tore zu schießen. Aber so an strukturiertem Offensivplan ist da relativ wenig zu erkennen, weshalb dann vielleicht auch man bei Einzelspielern hängen bleibt und deren Aktionen sich anguckt, weil halt irgendwie Einzelaktionen auch das einzige sind, was öfters passiert. Und dann, das halt so das Einzige ist, was man bewerten kann, weil die mannschaftlichen Mechanismen grundsätzlich fehlen. Ne? Wenn man drauf guckt, wie viele Torschüsse rausgespielt werden aus dem laufenden Spiel, ist Union jetzt immerhin noch so vorderes, letztes Drittel in der Liga oder sogar Schluss vom zweiten Drittel. Aber das ist, gefühlt ist es noch weniger. Und es ist tatsächlich so, dass es niemanden gibt, der mehr Abschlüsse aus Standards kreiert oder hat. Kreiert vielleicht nicht das richtige Wort. Aber die Gewichtung ist auf jeden Fall so, irgendwie fehlen die Mechanismen und vor allem ist da auch so, dass der Trend nicht so aussieht, als ob da mehr entsteht, sondern es eher mehr zerbröselt in den letzten Wochen und Monaten.
Aber was du am Anfang gerade gesagt hast, war der Zusammenhang, dass nach der Qualität der Torchancen mehr Tore hätten für Union fallen müssen, oder?
Nee, ich meinte, wenn man sich anguckt, also was ich jetzt zuletzt sagte, aus dem Spiel raus kreiert man sehr viel weniger Chancen als die meisten anderen Mannschaften. Der Anteil der Standardsituationen an den Torchancen ist relativ groß. Und ich finde nicht, dass so die Torausbeute in den meisten Spielen besonders niedrig war, sondern die entsprach schon dem, was man an Chancen sich erarbeitet hat, nämlich nicht besonders viel. Sowohl gefühlt als auch, glaube ich, auch statistisch.
Was Steffi ja aufgeworfen hatte, war, als ich nach dem Offensivkonzept gefragt hatte, ob es auch am fehlenden Zusammenspiel liegen könnte. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich so mit Blick auf die letzten Spiele stärker, klar, weil man mehr darauf achtet wahrscheinlich auch. Irgendwie, wir hatten das ja auch in den letzten Podcasts erzählt, so, dann wird dann halt lang geflankt, die Spieler laufen kurz ein oder so. Dass das halt schon auffällig ist, okay, aber weiß jetzt, da kann ich wirklich wenig zu sagen. Also da kann ich nur sagen, ich sehe es jetzt, was auch immer sie trainieren, ich bin beim Training nicht dabei. Mhm. Aber es hat für mich nicht den Eindruck, und das ist ja das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Daniel, als du gesagt hast, es geht viel um Einzelaktionen. So Zusammenspiel, wenn es funktionieren würde, hätten wir wahrscheinlich jetzt die Diskussion so. Die Frage, die sich mir noch so anschließt als nächste Frage, ist ja auch die klassische Frage, fehlt an bestimmten Stellen Qualität? Weil es ja häufig immer auf der Stürmerposition festgemacht wird. Ja nun, ich habe da so meine Haltung dazu. Könnte nicht schaden, an mehr Qualität zu haben, aber auch mit den vorhandenen Spielern sollte es möglich sein, mehr Torchancen herauszuspielen, wenn man die einsetzt. Also die Stürmer. Also nicht nur einsetzt ins Spiel bringt, sondern halt auch im Spiel in Situationen bringt, wo sie Tore erzielen können.
Ja, das ist so eine Frage, wo ich mir nicht sicher bin, was jetzt irgendwie die Qualität im Vakuum, abgesehen von der, die wir auf dem Platz sehen, sein soll. Also da habe ich einfach keine bestimmte Vorstellung von. Bei ein paar Leuten fragten sich, wenn die mehr Qualität hätten, würden sie vielleicht auch eine größere Rolle spielen oder müssten die nicht eigentlich eine größere Rolle spielen, wenn sie die Qualität haben, wie man sie vermuten könnte oder so ähnlich. Ja. Steffi, was würdest du sagen?
Ich habe heute im Laufe des Tages irgendwann mal gesagt, dass ich eigentlich seit seit Geraldo Becker in Bestform nicht so richtig dolle Gefährliches mehr in Sachen Sturm gesehen habe. Also so richtig. Das ist, was ich meine, nicht, dass man sich nicht trotzdem was erspielen kann, das schon. Aber dass du tatsächlich jemanden hast, der permanent Gefahr ausstrahlt und wo das doch alle wissen, dass das so ist. Und ich glaube, wir hatten einfach möglicherweise unfassbares Glück bis dahin, Leute wie Taiwo oder Geraldo zu haben. Und dieses Glück ist uns irgendwann weggekommen, weil ich glaube ja nicht, dass man irgendwie aufgehört hat, Stürmer zu suchen. Aber ich finde jemanden, der ein bisschen unterschätzt ist, ein bisschen unterm Radar fliegt und dann aber ab irgendwann so aufdreht, war ja auch bei beiden nicht von Anfang an der Fall. Und ich glaube, dass diese Wetten einfach nicht aufgegangen sind. So. Das ist, glaube ich, eher so meine Vorstellung. Nicht, dass die nichts könnten oder so, aber vielleicht passen die in dem Mannschaftsgefüge nicht oder was auch immer. Aber möglicherweise hatten wir einfach vorher sehr viel Glück und das haben wir jetzt gerade nicht.
Oh, das weiß ich nicht. Also warte mal kurz, lass mal kurz durchgehen. Chris Bedia verpflichtet quasi von nicht nur einem Trainer als nicht tauglich und wieder verliehen. Bretagne kann ich jetzt...
Kinder, wie ist es?
Kann ich aus den Einsätzen, die er hatte, die paar Minuten jeweils, er war jetzt auch in Bremen nochmal da, auch nichts sagen. Ilic haben wir noch gar nicht gesehen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und dann wäre noch Jordan, der hatten wir jetzt beim letzten Spiel gegen Bochum gesehen, wo dann kaum ist Jordan auf dem Platz, wird das Flanken eingestellt. Nun ja.
Das ist dann tatsächlich eine Zusammenspielproblematik in dem
Fall? Bei Jordan gehe ich schon von aus, dass er Tore schießen kann. Er hat ja auch für Gladbach Tore geschossen. Jetzt hat er da jetzt auch nicht die Netze zerschossen, aber ich glaube, 7 Tore hat er gemacht oder so und war dann noch eine Zeit verletzt. Also insofern war jetzt auch nicht so schlimm. Würde jetzt nicht sagen, dass Jordan zum Beispiel da keine Qualität hätte, die man nicht einsetzen kann. Bei den anderen muss ich dann aber auch schon mal ein bisschen die Frage stellen, Fofana wäre noch zu nennen, der zweifellos Qualität hat, aber die nicht auf den Platz bringt, aus anderen Gründen. Das ist ja dann eine Sache, wo man sagt, okay, was soll der Trainer da machen? Das ist dann Frage der sportlichen Leitung beziehungsweise der Verantwortlichen, die den Kader zusammenstellen.
Also du hast ja jetzt ein paar Leute auch aufgezählt, die in dem aktuellen Kader gar nicht mehr stehen. Dass bei den Verpflichtungen keine so spektakulär gezündet hat wie Geraldo Becker, ist sicher der Fall, aber das ist vielleicht auch eher der Ausreise nach oben, mit dem man vielleicht auch nicht planen kann. Und der Rest, das wirkt auf mich halt alles so quasi grundsätzlich durchschnittlich, kann vielleicht funktionieren, muss aber auch nicht unbedingt.
Ja, das sind halt diese, also jemanden aus der dritten Liga wie Hollerbach zu holen und zu hoffen, dass er in der Bundesliga einschlägt, so wie du es gerade gesagt hast, kann funktionieren, muss aber nicht. Und Ich bin da ein bisschen ratlos bei dem Thema. Also wir wissen ja, dass Geschwindigkeit kostet sehr viel Geld.
Ja.
Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld Union überhaupt in neue Spieler investieren kann. Also ich habe kein Gefühl mehr dafür. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Nee, ich gucke jedes Mal total überrascht.
So. Und das heißt, bei Stürmern, die schnell sind, gerne auch ballsicher, die sind halt auch teuer. So. Gab einen, der ist jetzt in Gladbach. So, der vielleicht gepasst hätte mit dem Kleindienst, aber das ist ja hier Sofa-Scouting. Ja, da muss man jetzt, glaube ich, keine Ahnung haben, um zu sagen, dass das ein guter Spieler wäre, der vielleicht passen würde. Aber ich bin da wirklich ratlos bei dem Thema. Würde aber kein Trainer da aus der Verantwortung lassen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier nicht die beste Qualität im Sturm, um nicht trotzdem mit dem vorhandenen Mitteln, Steffi, du hast, glaube ich, beim letzten Mal das erzählt, oder vorletzten Mal, als es um Pragmatismus ging,
genau,
dass man ja trotzdem dafür Lösungen finden muss. Wurden ja auch Spieler verpflichtet, also indem man mit Jean oder Skarke, die ja zumindest schnell und dribbelstark sind.
das wäre auch mein Ansatz gewesen, dass unabhängig davon, was da vielleicht grundsätzlich für Qualität da ist, wir, glaube ich, jetzt aktuell nicht eine Konfiguration sehen, die das Vorhandene maximiert. Dass es vielleicht mit einer anderen Zusammensetzung von Qualität noch andere Varianten gäbe, andere Dinge zu probieren, kann sein, ist aber auch immer so, solange man nicht irgendwie unbegrenzte Ressourcen hat. ja. Also jedenfalls ist es nicht so, dass nicht mehr möglich wäre. Da bin ich mir relativ sicher, dass
Du hast einfach nicht den schlechtesten Kader der Welt auf dem Platz zu stehen und davon sieht man aber im Moment zu wenig.
Ja, vor allem auch nicht der Liga.
Ja, auch nicht der Liga, in der Tat. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke halt auch, dass man die Möglichkeiten dieses Kaders eigentlich, so wie Daniel gesagt hat, ausschöpfen müsste und das sehe ich momentan nicht.
Das bringt uns jetzt zu einer Frage und das war aber so ein bisschen während des Spiels und auch nach dem Spiel so durch, ich sag mal, auch mein Gefühlsleben. Die Frage, wie viel Vertrauen hat denn der Trainer eigentlich noch?
Also, du meinst, wie viel Vertrauen wird noch in den Trainer gesetzt, nicht wie viel Vertrauen hat
der
Trainer
stimmt, in andere? Ja, richtig. Also, was ist denn die Kreditlinie, die der Trainer noch hat?
Na, heute ist ja 23.12. und Bo Svensson ist noch Trainer. Das ist erstmal ganz gut, weil wir tatsächlich auch überlegt haben, ob wir mit dieser Sendung noch warten sollen, weil wir uns da nicht hundertprozentig sicher waren. Ne, das muss man auch mal ehrlicherweise mit dazu sagen, weil das wirklich was war, wo ich, also nach diesem Spiel in Bremen, dachte ich so, oh, das würde ich jetzt gerne mal abwarten, was da passiert, weil ich das nicht für unmöglich halte. Und zwar einfach aus, und das ist jetzt meine ganz subjektive Sicht und kann sein, dass es anderen Menschen anders geht, den meisten hat schon noch die letzte Saison in den Knochen gesteckt und ich glaube, die Überlegung, wollen wir wieder so lange warten, bevor wir denn was ganz Krasses, Schnelles machen müssen? Oder sagen wir grundsätzlich, er kriegt das hin, ich sehe die Ansätze, er schafft es und er darf noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die ich sehr froh bin, dass ich nicht treffen muss. Ich weiß aber, dass mich das angefressen hat, weil ich tatsächlich so sehr, sehr stark wiederkehrende Gefühle, die ich schon sehr gut kannte, plötzlich wieder hatte und dachte, ich glaube, ich muss nicht erst wieder auf einem Abstiegsplatz stehen, bevor sich was bewegt. Ich würde gerne, dass es sich vorher ändert. Und ich kann aber überhaupt ja nicht seriös sagen, ob das Problem Bo Svensson ist oder ob das Problem etwas anderes ist.
Beispielsweise die Mannschaft.
Ja, aber ich kann nicht die ganze Mannschaft austauschen. Das müsste ich ja dann wirklich punktuell machen. Also ja, ich wäre total glücklich, wenn es sich beheben ließe durch ein paar gute Transfers im Winter, weil Bo Svensson grundsätzlich krass sympathisch finde ich, mag den, ich hätte gerne, dass der Erfolg hat und zwar nicht nur meinetwegen, sondern auch seinetwegen. Das ist wirklich jemand, von dem ich glaube, dass der prinzipiell einfach ein guter Typ ist. Und ich würde einfach so gerne verstehen, was gerade im Weg steht, weißt du? Und ich verstehe es nicht, das ist glaube ich so ein bisschen die Sache. Aber ich habe tatsächlich auch richtig so langsam Panik, weil ich diesen Abgrund in der Nähe spüre.
Das ist ja die alte Frage, ist das schon ganz unten oder geht es noch tiefer?
Ja, geht und da noch was?
Wenn man das beantworten könnte, dann wäre man vielleicht auch in der Situation, dass man solche Entscheidungen treffen würde. Das ist schwierig und das ist halt auch die Frage, um die wir so ein bisschen gerade eben rumgeeiert sind. Vielleicht die ein oder andere Verpflichtung, hilft die schon? Also glaubt der Verein in Form der sportlichen Leitung / des Präsidiums an das spielerische Konzept des Trainers und ist überzeugt, dass das zum Erfolg führt. In Klammern hat ja in der ersten Hälfte der Hinrunde funktioniert, auf eine gewisse Art, auch nicht in jeder Hinsicht, aber zumindest in Ergebnissen. Dann gibt es ja keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Glaubt man nicht dran, dann würde man das vielleicht eher in Betracht ziehen.
Ja, also ich habe da ein paar Gedanken oder Intuitionen zu. Also einerseits bei dem, was Steffi jetzt gesagt hat, du hast ja auf die letzte Saison die angesprochen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, welchen von den beiden Trainerwechseln in der letzten Saison du meinst, weil so ein bisschen, es gab es ja grundsätzlich erstmal mehrere und so ein bisschen kann man Elemente von beiden vielleicht vergleichen. Wenn jetzt man jetzt eine Änderung macht und dann das Resultat ist, dass man in die Bjelica-Ära der letzten Saison kommt, dann würde sich das aus meiner Sicht nicht so wirklich lohnen.
Nee, ich meine schon Ostfischer.
Und, ja, aber das meine ich ja. Also, ne, das war vielleicht, war glaube ich auch nochmal eine besondere Situation, weil da dann vielleicht wirklich es nicht so war, dass da noch die, das, die Energie oder das Potenzial war, das kurzfristig rumzureißen und man dann da irgendwas, eine Änderung herbeiführen musste. Auch wenn von der puren Qualität, die dann danach da war, es vielleicht nicht unbedingt besser geworden ist. Und in so einem Szenario wie jetzt, wo Bo Svensson nicht mal ein halbes Jahr hier Trainer ist, würde ich da, glaube ich, dazu tendieren, da schon nochmal Geduld anzuraten.
Weil es nicht überraschend ist, was er macht.
Ja, die Anzeichen oder dafür, dass da Potenzial dafür ist, dass es besser läuft, wie gesagt, hat man ja so ein Stück weit in der Saison auch gesehen. Und wenn ich eben gesagt habe, dass ich vor diesem Bremen-Spiel noch nicht im kompletten Krisenmodus war, dann muss ich ja zumindest von meiner eigenen Einschätzung her auch sagen, dann kann jetzt ein Spiel auch nicht reichen, um da so weit ins andere, in die andere Richtung zu gehen, dass man sagt, da muss jetzt ein Trainerwechsel erfolgen. So ungefähr, das war auch übrigens was, ich habe heute Mittag noch den Rasenfunk, das Zwischenfazit gehört, das war da auch so die ungefähr vorherrschende Meinung. Angesichts dessen, was wir aber vorhin über die Leistung jetzt in Bremen und auch so über die Entwicklung in den letzten Wochen gesagt hat, findet man in diesen letzten Wochen aber halt auch nicht so viele Anzeichen dafür, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Von daher muss man dann zumindest drüber nachdenken, aber ich habe jetzt gerade noch nicht das Gefühl, dass das unbedingt der Schritt wäre, der alles besser macht. Und auch nicht das Gefühl, dass es nicht mit dem Trainer, der da ist, nicht noch wieder besser werden kann. Von daher wäre ich, glaube ich, nicht an dem Punkt, aber bin mir auch bewusst, dass ich nicht komplett die Informationen habe, um das eigentlich so richtig beurteilen zu können. Deswegen habe ich da in mein eigenes, in meine eigene Meinung auch nicht das allergrößte Vertrauen.
Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es halt auch darum geht, ob die Mannschaft das Zutrauen in die in das Erfolgsversprechen der Arbeit des Trainers hat. Versteht ihr, was ich meine? Also glauben die eigentlich daran, dass das so zum Erfolg führt? Ich kann es nicht beantworten. Ich stelle heute wirklich nur Fragen. Es tut mir total leid.
Wir machen eine Liste und reichen die weiter.
Ja, ja, aber auch an verschiedene Leute offensichtlich.
Ja, ich finde, sowas von außen kannst du nicht seriös beantworten. Das können dir wirklich nur Leute sagen, die da arbeiten, die da jeden Tag zusammen arbeiten und jetzt schon wieder, also tatsächlich einfach schon wieder in der Situation sind, teilweise sagen zu müssen, ey, ja, läuft nicht, aber nächste Woche wird besser. Weiß ich nicht, ob man das ab irgendwann vielleicht auch nicht mehr kann oder nicht mehr will oder so. Und das ist wahrscheinlich dann der Punkt, an dem es kippt. So, und ich kann dir nicht sagen, ob wir an dem sind oder ob wir an dem nicht sind. Gut. Ich hoffe sehr doll, dass das nicht der Fall ist, weil wie gesagt, ich bin grundsätzlich auch ein Fan davon, Trainern Zeit und auch viel Zeit zu geben, bis es irgendwie passt und sich zurechtgeruckelt hat. Mir ist auch klar, dass man sowas nicht von jetzt auf plötzlich machen kann. Nun muss man aber sagen, dass Bo Svensson eine Halbserie hinter sich hat, die zunächst in der Tat auch vielversprechend aussah. Das muss ich auch sagen. Der Auftakt war ja nicht so. Der war ja wirklich in Ordnung. Und der sah genau aus wie das, was ich eigentlich haben wollte. Mal gewinnst du, mal verlierst du, wir machen mal ganz ruhig. Das war irgendwie alle total okay. So, wisst du? Und deswegen glaube ich halt, prinzipiell ist ihm das möglich. Ich weiß nur nicht, ob er diese Drumreißen hinbekommt. So, das jetzt aber irgendwie nötig ist. Das kann ich nicht einschätzen, das habe ich noch nicht gesehen. Da war ich noch nicht dabei.
Ich meine, wir sind ja jetzt in dieser zwischen Winterpause. Gibt dann ein Testspiel und am 11. Januar, glaube ich, das erste Ligaspiel wieder. Das heißt, man hat ja jetzt ein paar Wochen Zeit, wo man jetzt quasi am Anfang von dieser Zeit diese Entscheidung treffen muss. Vielleicht, da sie bis jetzt noch nicht getroffen ist, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es dann auch erstmal dabei bleibt. Und dass dann die Möglichkeit ist für Bo Svensson in dem Fall, halt zu analysieren, was jetzt gerade das Problem ist und dann zu versuchen, eine Lösung dafür zu entwickeln. Und ob das halt gelingt und passiert und ob wir dann eine Lösung sehen, das müsste sich dann halt in den nächsten Wochen, Anfang der Rückrunde, bestenfalls schon zeigen. Zumindest mit einer Entwicklung, die dann hoffentlich wieder besser aussieht und in eine bessere Richtung geht, als die jetzt gerade.
Also es gibt ja noch zwei Spiele für die Hinrunde. Dann, das sind die, die du gemeint hast, in Heidenheim am 11. Januar und dann am 15. Januar zu Hause gegen Augsburg. Hm. Und dann geht die Rückrunde wieder los.
Ohne weitere Unterbrechungen, sondern zu Hause gegen Mainz, dann gegen St. Pauli. Das heißt, dieser Block von vier Spielen ist halt einerseits einer, wo, wenn es sich wieder verbessern kann, dann hat man da auch die Gelegenheit zu. Andererseits natürlich auch irgendwie ein wichtiger Block, um da Punkte zu holen, um sich wieder zu stabilisieren. Denn das ist ja die andere Geschichte. Ja, wir haben über das, was jetzt gerade alles schlecht gelaufen ist, jetzt schon länger gesprochen. Andererseits ist man insgesamt und in der Tabelle immer noch in einer relativ sicheren oder vielleicht nicht sicheren, aber zumindest stabilen und nicht akut gefährdeten Situation, sodass
wenn man punktet, wieder.
Wenn es gelingt, dass man sich wieder stabilisiert, man da auch noch Puffer hat, diese schlechte Phase jetzt ausgehalten zu haben. Ne, also wenn man zwei Monate nicht gewonnen hat und dann immer noch so vorne im letzten Drittel, so wie ich vorhin schon gesagt habe, steht, dann ist es ja zumindest eine Ausgangsposition, mit der man dann weiterarbeiten kann noch. Wo man nicht gezwungen ist, jetzt panikartig was zu machen, zumindest das.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch das Beste an der ganzen Situation, dass es für Panik keinen Anlass gibt. Akzeptanz, dass man sich in einer sportlichen Krise befindet, sollte es schon geben.
Das liegt bei mir sehr nah beieinander.
Echt?
Ja.
Nee, das ist halt tatsächlich, also.
Ja, ich bin zu emotional für Fußball, Entschuldigung.
Ja, aber also letztes Jahr, wie lange hat es gedauert, die Negativphase? Letztes Jahr?
Ich weiß nur, ich wollte.
Niederlagen?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall legendär.
Ja, und da war ja dann, also da wussten wir dann, dass ganz unten erreicht ist, weil es tiefer nicht mehr ging. Also tabellarisch. Genau. Und da sind wir ja noch lange nicht. Aber die Frage ist tatsächlich, also so ein bisschen Ball in die Luft werfen. Und ich bin mal gespannt, wie die sportliche Leitung und das Präsidium bei Union das so die Bälle auffangen und sortieren. Aha. Ja, wird eine spannendere Weihnachts-Neujahrspause, als wir uns das, glaube ich, alle gewünscht und gedacht hatten. Ja, mal sehen. Und so viel Zeit ist das ja dann auch nicht, ne? Daniel. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Also die haben jetzt kurze Pause, also kleinen Urlaub. Hm. Aber das war es ja dann auch. Und dann ist ja nur eine Woche ohne Spiel. Und dann geht schon wieder nochmal los. Also von richtig. Das
sind effektiv zwei Arbeitswochen sozusagen.
Genau. Und also richtig viel Zeit ist das nicht. Bin gespannt. Also ich bin tatsächlich gespannt. Wie gesagt, wir kennen ja ein paar Entscheidungen nicht. Also auch ging ja auch darum, ob eventuell ein oder zwei der Stürmer von Union den Verein wieder verlassen, leihweise oder so. Also werden wir ja sehen. Gut. Wir haben nicht gesungen.
Wir haben nicht
das
gesungen,
möchte ich auf jeden Fall nochmal positiv hervorheben.
Genau, das ist mein Geschenk an die Menschheit. Ich singe nicht.
Ja. Und ich glaube, ansonsten, wenn wir jetzt hier weiterreden, drehen wir uns einfach nur im Kreis.
Ja, ich glaube auch. Wir haben jetzt den Moment erreicht, wo man sagen muss, ey, wir müssen das jetzt aussetzen, wir müssen jetzt warten, was passiert. Auch schlimm.
Ja, ist aber so.
Ja.
Gut.
Ich beneide ein bisschen die Menschen, die jetzt beim Weihnachtssingen sich vom Weihnachtsmann die Welt erklären lassen können. Ich bin ein großer Fan vom Weihnachtsmann, das möchte ich dazu gesagt haben. Und ich finde es meistens auch sehr treffend und sehr hilfreich.
Ja, ne. Mal sehen, was er sagt. Wahrscheinlich zu Themen, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten hatten.
Na, mal gucken.
Aber immerhin wissen wir, was wir uns jetzt zwei wünschen und worauf wir hoffen.
Genau.
Genau. Lieber guter Weihnachtsmann, schlepp mir einen Stürmer an. Ist okay.
Oder auch eine Idee.
Punkte. Stürmer, Ideen, Punkte. Gut. Alles klar. Hätten wir auch schneller haben können.
Weihnachtsmann, gib.
So ideelle Geschenke sind ja auch in.
Genau.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Punktspiel gegen Augsburg wieder.
Ja, leider ist es ja so, dass es bei den Frauen, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass die jetzt schon in der Winterpause sind, bei denen dauert es ja leider auch noch ein bisschen länger, bis sie wieder spielen und wieder noch so das positive Ergebnis des Wochenendes liefern können.
Ich wollte gerade sagen, leider für uns, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, eine richtige Pause zu haben. Ich halte die für sinnvoll. Ich glaube, dass die im Winter prinzipiell gut aufgehoben ist, während man im Sommer, wo eigentlich Fußballwetter ist, auch Fußball spielen sollte möglicherweise. Aber ist nur meine private Meinung.
Ja, kannst du ja mal vorbringen, aber ich glaube.
Nein, ich wollte einfach nur sagen, ich gönne den Frauen vollstens ihre Winterpause. Die haben...
Die sie ja teilweise auch zusammen urlaubend verbringen.
Genau, auch da,
wenn man sehen Gönnung konnte.
Ja.
Wer war unterwegs? Katja Orschmann mit Athanasia
Moraitu.
Ja. Genau. In Athen. So rum.
Sehr schön, ja. Können wir auch mal machen.
Okay.
In der Winterpause.
Alles klar. Machen wir Winterpause.
Wir machen auch Winterpause. So nämlich.
Bis zum Augsburg-Spiel. Dann Daniel.
Dankeschön, Daniel.
Ja, und euch auch.
Tschüss.
Danke. Ciao.
Schöne Feiertage und guten Rutsch euch allen.